Danke, Ede, fürs Gebet. Nach so einer Hochzeitsnacht kann man das gebrauchen. Genau, ganz liebe Grüße vom Don und von Karen, die haben gestern geheiratet. Es war sehr schön, es war sehr viel Freude und einfach wunderbar anzusehen, wenn zwei Menschen sich ganz bewusst irgendwie vor Gott stellen und unter Gottes Gnade und Schutz für ihr Leben. Das ist einfach mega. Das ist eine riesengroße Freude. Und Magda und Micha, die waren auch ein paar Jahre lang hier in der Gemeinde, oder Magda vor allem, bevor sie dann fürs Referendariat weggezogen ist. Sie haben gestern auch geheiratet. Und das hat mich voll berührt, weil die beiden am Anfang vom Gottesdienst nach vorne gekommen sind, was man ja irgendwie unüblicherweise tut als Brautpaar oder als dann werdendes Brautpaar, und echt nochmal das betont haben, dass sie gesagt haben, sie machen diesen Gottesdienst, weil sie Jesus feiern wollen und weil sie Jesus in den Mittelpunkt legen wollen und laden alle dafür ein und ermutigen, genau das lautstark zu tun. Und zwar einfach eine Freude und so ein Stück Himmel in diesem Gottesdienst, weil so alte Kirchen sind ja von der Akustik manchmal ein bisschen schwierig, aber die Leute haben so laut mitgesungen, dass man einfach das Klavier nicht mehr gehört hat. Und das ist sowas Starkes, dass wir so viele Menschen haben, so viele Leute, die wir nicht kennen, aber die sich zusammentun und sich auf diesen einen lebendigen Gott ausrichten. Und das ist eine riesengroße Freude, und ich wollte euch einfach am Anfang von der Predigt kurz daran teilhaben lassen, weil das mein Herz immer voll macht, wenn wir wissen, hey, wir haben so viele tolle Geschwister, die links und rechts neben uns sitzen, Woche für Woche und darüber hinaus bei solchen tollen Festen. Und es ist nichts Selbstverständliches, dass wir solche tollen Menschen neben uns sitzen haben, die unseren Herrn und Erlöser kennen. Und von diesem Herrn und Erlöser oder von jemand, der Gott sehr gut kennt, will ich euch heute auch erzählen. Es ist immer was Besonderes in dieser Sommerzeit, eine Predigt zu haben, weil es läuft ungefähr so ab. Man kriegt dann eine Nachricht von Michi, und der Michi sagt so, hey, du, sind alle im Urlaub, kannst du predigen, mach was du willst. Wir haben freie Wahl. Also falls ihr euch mal wundert, warum es mal so geht in den Sommermonaten, dann liegt es oft daraus, dass wir die Chance haben, freie Wahl zu haben, was wir euch mitgeben dürfen. Und das ist Fluch und Segen zugleich, weil die Bibel ist ein dickes Buch. Und wenn man da anfängt zu blättern und zu suchen, dann kann das schon auch eine ganz schöne Zeit kosten. Aber ich bin in der Vorbereitung an einer Person beziehungsweise an einer Episode von einer Person hängen geblieben, und Gott hat mich da nicht mehr losgelassen, und darum soll es heute gehen. Ich will mit euch heute so ein bisschen Josef im Alten Testament anschauen und ganz besonders diese ganze Episode in Ägypten, bevor er dann berühmt wurde und an den Königshof aktiv gestellt wurde, sondern eher so die Phase, wo er es vielleicht nicht so easy hatte. Weil wenn man so Josefs Leben anschaut, dann ist es total erstaunlich, wie er mit Gott unterwegs ist und in was für einer Misslage er eigentlich steckt. Und da liest man oft so drüber, wie das oft so ist, wenn man diese alten Geschichten von diesen großen Helden liest, dass man eigentlich da so drüber liest und denkt, ja, die sind ja mit Gott unterwegs, Gott ist denen gnädig, Gott schenkt denen was, und man liest es oft so als Erfolgsgeschichte, aber man ist sich oft gar nicht bewusst, wenn man versucht, mal aus diesen kurzen Kapiteln das auszudehnen auf die Zeit ihres Lebens, die diese Phase eingenommen hat. Und das nicht nur praktisch dieser eine Vers ist, wo drin steht, ja, und sie waren dann da und da und dann geht's direkt weiter, sondern wenn man das einfach da mal pausiert und sich das auf der Zunge zergehen lässt, wie lang und wie anstrengend dieses Leben von Josef eigentlich gewesen sein muss in dieser Phase. Und da will ich euch heute mit reinnehmen. Und weil es ungefähr 30 Minuten dauert, die vier Kapitel zu lesen, machen wir das heute ein bisschen geraffter. Aber falls ihr eine Bibel dabei habt, dann wäre heute mal ein richtig guter Moment, die mit rauszunehmen, mit mir die Kapitel 39 bis 40, 41 im ersten Buch Mose in Genesis aufzuschlagen, um das einfach mitverfolgen zu können. Ich habe euch trotzdem die Verse, die ich lese, als Präsentation mit, aber wenn man so ein bisschen so einen Überblick macht, dann hilft es einfach total, wenn man selber ein bisschen blättern kann, wenn man selber irgendwie an einem Vers stehen bleiben kann, dann verliert man sowohl den großen Überblick nicht, aber man hat auch selber die Zeit, vielleicht mal an einem Vers kurz ein bisschen länger stehen zu bleiben. Also herzliche Einladung, wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag mit mir gerne Genesis 39 auf. Lass uns kurz zum Anfang noch beten und Gottes Wort in seine Hände geben. Herr, es ist ein Privileg und es ist ein Wunder, dass wir dein Wort haben. Dass du zu uns sprichst und dass du dein Wort uns geschenkt hast. Und Jesus, du siehst das Herzen von jedem Einzelnen von uns und mit was wir jetzt vor dich treten. Und Herr, öffne unsere Herzen, dass dein Wort auf einen guten Boden fällt. Jesus, wir können das aus uns selbst nicht heraus produzieren, aber wir wissen, dass wenn wir zu dir kommen, wenn wir nah bei dir sind, dass du durch deinen Geist uns Gnade, Segen, Weisheit und Wahrheit schenkst. Herr, verändere du heute Morgen unser Leben. Amen. Wer war Josef eigentlich? Vielleicht fangen wir damit mal an. Josef war einer der Söhne von Israel oder von Jakob. Einer von denen, einer von den jüngeren Söhnen. Und er war so das absolute Lieblingskind. Schöne Privilegien, gutes Leben, wohlhabender Vater, Unternehmer, Modebewirster, junger Mann, von Gott gesegnet, hat Geistesgaben bekommen, die kein anderer in seiner Familie hatte und alle waren neidisch auf ihn. Alle seine Brüder fanden ihn richtig, richtig ätzend, weil sie ihm gezeigt haben, weil er der lebende Beweis dafür war, dass ihr Vater sie nicht bedingungslos liebt, sondern dass ihr Vater jemanden mehr mag als sie selbst. Und was sich dann eines Tages vielleicht zuerst wie ein dummer Streich angefühlt hat, reingeworfen zu werden in einen tiefen Brunnen, in der Dunkelheit, zu schreien, ach komm schon, lass mich raus, ja, war doch witzig, haha, lustig, entpuppt sich doch als ein bisschen was Ernsteres. Nicht nur geärgert, missfällig betrachtet von seinen Brüdern, sondern verraten und verkauft von seinen eigenen Brüdern, findet er sich am Ende in einem fremden Land mit einer fremden Sprache auf einem Sklavenmarkt wieder und wird verkauft. Und spätestens zu dem Zeitpunkt muss Josef wahrscheinlich klar gewesen sein, dass sein ganzes Leben sich geändert hat, dass wahrscheinlich sein ganzes Leben in dem Moment vorbei war. Das war's. Keine Chance. Also was will er denn machen? Er spricht die Sprache nicht. Er ist in der Hand. Er hat keine Freiheit mehr. Keinen Zugriff mehr. Keiner weiß, wer er war. Sein Name, sein Standing, auch der Name seines Vaters war bedeutungslos. Und so lesen wir, dass er gekauft wird von einem hohen Beamten des Pharaos. Und dort fängt er als Sklave, als Haushalt an. Und dann lesen wir ganz am Anfang von Kapitel 39 in den Versen 4 bis 5. Und da fand Josef aber Gnade in den Augen. Und er durfte ihn bedienen, diesen Herrn, Potiphar war sein Name. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Und von der Zeit an, der er ihn über sein Haus und über alles seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Ja, Josef war Sklave. Aber er hat sich davon nicht entmutigen lassen. Er hat die Arme hochgekrempelt, hat seine Arbeit gut getan. Gott hat seinen Segen geschenkt. Er hat die Sprache gelernt. Er hat Anerkennung gefunden bei seinem Herrn und immer mehr und mehr und mehr und mehr Verantwortung bekommen. So weit sogar, dass er ein paar Verse später zu der Frau Potiphas, zu der Frau seines Meisters sagt, hey, pass auf, eigentlich habe ich das ganze Sagen hier. Das Einzige, um was sich Potiphar noch kümmert, ist, was er jeden Tag essen möchte. Das war das Einzige, was er getan hat und den Rest hatte er in seiner Hand. Ja, was für ein Segen, Gott ist gut. Und dann kommt diese Frau, die ihn verführen will in sein Leben und versucht ihn zu tricksen, herauszufordern und am Ende des Tages, weil er Gott treu gewesen ist, weil er sagt, nein, ich gehe mit dir keine Beziehung ein, du bist die Frau meines Meisters und ich betrüge ihn nicht, weil Gott mir das geboten hat, ihm treu zu sein, deswegen fasse ich dich nicht an. Wegen Gottes Treue landet er am Ende im Gefängnis. Im Gefängnis des Pharaos. Wir lesen dann das Kapitel danach. Und er ließ sie in Haft setzen im Haus des Obersten der Leibwache. In den Kerker, in dem... Ich bin verrutscht. Ein Schritt zu weit. Kommt gleich, keine Sorge. Genau, er wird ins Gefängnis geworfen vom Pharao. Und es ist vorbei. Es war jetzt nicht so, dass man da irgendwie eine zeitliche Strafe absetzt, sondern da war man drin. Und entweder wird man begnadigt oder wird man hingerichtet. Tolle Option, oder? Und so saß er da ohne Perspektive. Alles, was Gott ihm geschenkt hat, hat er mit einem Moment ihm wieder entrissen. Und wenn es was gibt, was wahrscheinlich noch schlimmer ist, als Sklave zu sein in einem Haus, ist Gefangener in irgendeinem Kerkerloch zu sitzen. Also wer glaubt, dass es nicht noch schlimmer gehen kann, der hat hier den Beweis. Wahrscheinlich geht es im Leben immer noch mal ein bisschen schlimmer. Aber Gott ist auch da wieder ein Stück weit gnädig mit Josef. Und Josef wird wieder von dem Kerkermeister gefunden, der merkt, dass Josef hell wach ist, wahrscheinlich ein gutes Organisationstalent hat. Und am Ende ist genau das, was Potiphar gemacht hat mit Josef, dass der Kerkermeister das auch macht. Er setzt ihn über die ganzen Gefangenen, er gibt ihm wieder die Aufgaben, sodass er am Ende nichts mehr zu tun hat. Also, wenn sich jemand fragt, ob man auch als Gefangener im Gefängnis Karriere machen kann, Josef ist auf jeden Fall der beste Beweis. Aber trotzdem, diese Perspektive bleibt. Ja, er hat vielleicht dadurch ein paar Privilegien, ja, er hat vielleicht dadurch ein bisschen eine Freiheit, aber dass er da jemals wieder rauskommt, war wahrscheinlich durch die Stellung, die er hatte, noch kleiner geworden. Weil, dass der Kerkermeister denjenigen, der all seine Aufgaben ihm abnimmt, gehen lässt, ist wahrscheinlich noch geringer als davor schon. Und dann kommt der Moment in dieser Geschichte. Und der Pharao ließ den Bäcker und den Vorkoster in Haft setzen, im Haus des Obersten der Leibwache, in den Kerker, in dem Josef auch gefangen lag. Und der Oberste der Leibwache übertrug Josef die Sorge für sie und er diente ihnen und sie waren längere Zeit im Gefängnis. Jetzt kommt der Moment. Und trotzdem ist dieser eine kleine Detailsatz hier nochmal was, worauf ich einfach ein Augenmerk legen möchte. Dass selbst jetzt, wo praktisch der Moment gleich kommt und diejenigen, die Josefs-Geschichte schon mal gelesen haben, die wissen, was gleich passiert. Und trotzdem, diese beiden, die jetzt unter Josef dienen, die waren längere Zeit im Gefängnis. Also es war jetzt nicht so, dass Josef irgendwie zack wieder was von Gott bekommen hat und endlich rausgerettet wird, sondern sie waren erst mal da, eine längere Zeit, bis eines Tages die beiden einen Traum hatten. Und sie sprachen mit Josef, denn sie waren sehr betrübt über den Traum, weil sie wussten, okay, der hatte was zu bedeuten, aber niemand hat die Fähigkeit, uns hier im Kerker diesen Traum auszulegen. Doch Josef hat einen guten Draht zu Jesus, hatte einen guten Draht zu Gott, und so legt er mit Gottes Hilfe ihnen die Träume aus. Und ich finde es interessant, was Josef direkt hinterher schiebt, nachdem er diesen Traum ihnen ausgelegt hat. Er sagt zu dem Mundschenk, der das positive Ende von den beiden Träumen bekommen hat, nämlich dass er bald nach 3 Tagen wieder zum Pharao kommen wird und wieder in seine alte Stellung kommt, sagt er zu ihm: Und du sollst etwa an mich denken, wenn es dir wieder gut geht, und so erweise mir Barmherzigkeit und erwähne mich beim Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus. Denn ich bin aus dem Land der Hebräer geraubt worden und habe auch hier gar nichts getan, weswegen man mich einsperren müsste. Ja, Josef hat die Chance gewittert. Aber ich finde es so bemerkenswert, weil in diesen 2 Versen einfach nochmal so viel von dieser Situation, in der Josef eigentlich war, drin gesteckt hat. Josef war hier ohne Grund. Und nicht nur, weil er ohne Grund von der Frau des Potiphar angezeigt und angeschwärzt wurde. Nein, sogar eigentlich, dass er in diesem Land war, war völlig unberechtigt. Und man hat ihm so viel Leid und Falsches angetan. Und es war jetzt auch nicht so, dass trotz dessen, dass er diese Stellung hatte, dass er das jetzt genossen hat, in diesem Haus zu sein. Sondern die erste Gelegenheit, die wir hier berichtet bekommen, die er wittern konnte, um rauszukommen aus diesem Kerker, hat er genutzt. Das war seine Chance. Gott hat ihm diese 2 vor die Füße gestellt. Er hat ihm die Weisheit und das Wort gegeben, um diesen Traum auszulegen. Er wusste, dass dieser Mundschenk wieder zum Pharao kommen wird, ein gutes Wort er einlegen kann, dass er rauskommen kann. Und er nutzt diese Gelegenheit und versucht, ihn davon zu überzeugen. Und dann ein paar Verse später, als wir dann lesen, dass tatsächlich das passiert, was der Mundschenk geträumt hat und was Josef ihm ausgelegt hat, lesen wir dann in Vers 23: Aber der oberste Mundschenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Krass, oder? Gott schenkt ihm diese Chance. Und es passiert einfach nichts. Wie zermürbend muss das für Josef gewesen sein, Tag ein, Tag aus zu warten und zu denken: Kommt jetzt diese Chance? Werde ich jetzt geholt? Habe ich jetzt diese Barmherzigkeit? Hat Gott das genutzt? Bringt er mich jetzt hier raus? Lässt er Gerechtigkeit an mir endlich walten? Und wenn man dann den ersten Vers im nächsten Kapitel liest, sieht man, was für ein Ausmaß dieses Vergessen eigentlich hatte. Das heißt, und es geschah aber nach 2 Jahren. Nach 2 Jahren, da hatte der Pharao einen Traum. Und siehe, nun stand er am Nil. 2 Jahre lang saß er noch im Gefängnis. Es war nicht so, dass Gott ihm einfach hier auf dem Silbertablett diese Chance präsentiert hat und jetzt wird alles perfekt und toll. Nee, es ist einfach vorbeigestrichen an Josef. Und als ich in der Vorbereitung da saß und diese Kapitel nochmal gelesen hat, war ich einfach sprachlos und dachte mir: Krass, warum zerbricht Josef daran nicht? Warum verzagt er nicht? Warum lesen wir in dieser ganzen Geschichte seines Lebens kein einziges Wort Klage? Das ist doch bemerkenswert, oder? Verraten von den Brüdern, verkauft in die Sklaverei, grundlos ins Gefängnis geworfen, von Gott vergessen. Warum hören wir keine Klage von Josef? Ganz im Gegenteil, als sich die Geschichte dann doch wendet und er seinen Brüdern, diejenigen, die ihm das ganze Ding eingebrockt haben, begegnet, sagt er, das sind die ersten Worte, die er sagt, als er sich zu erkennen gegeben hat, sagt er zu seinen Brüdern, und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber. Dass ihr mich verkauft habt, denn zur Lebensrettung hat mich Gott euch vorhergesandt. Was für ein Herz muss man haben, um nicht nur sich diese Klage vor Gott zu sparen, sondern nicht mit Hass und mit Bitterkeit gegenüber den Menschen, die dafür verantwortlich waren, in so einer Situation zu landen, jahrelang Ungerechtigkeit zu erleiden, sondern mit dieser Liebe und Sanftmut ihnen begegnen zu können. Irre, oder? Das muss man einfach ins Herz sacken lassen, weil wenn ich drüber nachdenke, wie mein Leben aussieht, dann merke ich, dass ich genau das Gegenteil bin. Dass es mir ganz anders geht. Dass ich oft, wenn ich in Situationen bin, wo sich eine Schwierigkeit nach der anderen häuft, wo das eine noch dazukommt, wo man sich dann einfach schon ungerecht fühlt, dass ich mich dann ärgere, dass ich stöhne und murre und merke so, boah, es ist einfach, hey Gott, das ist doch einfach nicht fair, was du gerade in meinem Leben tust. Und ich habe immer wieder diesen Moment, dass ich durchs Leben laufe und das Einzige, was in meinem Herzen, was ich spüre, ist so ein Mangel. So ein, hey, das ist doch unfair. Das ist doch nicht gerecht. Warum erwischt es eigentlich immer mich? Und das passiert mir wirklich, wirklich oft. Und ich will jetzt kein Mitleid von euch ernten. Ne? Aber ich habe einfach, das hat mich 2 Minuten gekostet, weil ich will kurz 2 Sachen einfach erzählen, weil die in den letzten 8 Tagen passiert sind. Also das passiert mir wirklich regelmäßig, dass ich einfach merke, meine Grundhaltung manchmal vor Gott ist, dass ich mich darüber auslasse, wie schlecht es mir eigentlich geht. Als ich am Montag, also ich muss dadurch, dass wir den Kleinen hier haben und ich auf den gerade aufpasse, muss ich halt die Predigtvorbereitung in den Abend legen. Sobald der Kleine im Bett ist, habe ich dann frei und dann kann ich mich hinsetzen. Das heißt, die Abende sind rar und kostbar, hier an diesen Predigten dran zu sitzen. Und dieser Montag, also nicht mehr so viele Tage, die man Zeit hatte zur Vorbereitung, war so der erste nach dem Wochenende und der Hochzeit von Linus und Lea und dem Ausschlafen am Sonntag. Das heißt, der war wirklich, wirklich wichtig. Und ich habe mich dann hingelegt, um kurz nochmal Kraft zu tanken und meinen Mittagsschlaf um 19:30 zu machen, um mich dann an die Predigt zu setzen. Und ich wach auf und merke, oh krass, Svea ist nicht mehr da. Die hat sich in der Zeit, nachdem sie Joab ins Bett gebracht hat, einfach entschieden, spazieren zu gehen. Und keine Sekunde, nachdem ich mich ransitzen wollte, fängt der Kleine an zu weinen und wacht auf. Und ich bin so, ja, super. Also man sitzt da, weinendes Kind in der Hand, kann man nicht beruhigen, kann man nicht mehr so easy alleine zum Schlafen bringen. Es ist meine kostbare Zeit. So unfair. Das kann sie mir doch nicht antun. Ich habe so wenig Zeit. Es war so viel. Ich habe so viele Abende davor schon geopfert, die nicht für die Vorbereitung drauf waren. Ich muss jetzt wirklich endlich. Und dann kommt sowas noch dazu. Es ist einfach ungerecht. Warum passiert mir das? Das ist einfach zu viel. Und das andere, was ich euch mitgeben will, das war am Sonntag, am Tag davor, also wo ich einfach in Gottesdienst gefahren bin und dachte so, ja, ich habe jetzt endlich mal wieder Gottesdienst für mich alleine. Die anderen schlafen aus. Ich kann mich jetzt frei bewegen. Und ich habe richtig gemerkt, dass ich mit einer Perspektive in diesen Gottesdienst gefahren bin, dass ich leer bin und dass Gott mich jetzt hier gefälligst auffüllen muss. Dass er mir jetzt begegnen soll, dass er mein Herz jetzt wieder voll machen soll, dass ich jetzt mit Schwung und Motivation und am besten so leicht schwebend aus diesem Gottesdienstsaal rausgehe. Und es war total frustrierend, weil ich saß da und ich habe keinen klaren Gedanken gefasst. Ich habe über meine Probleme nachgedacht, über meine Sorgen, über meine Erwartungen, die ich an Gott habe, über das, was die nächsten Wochen passiert, wie herausfordernd und wie schwer das wird, was für Lasten da sind. Und es hat mich einfach weg von Gott getragen, weil ich es nicht geschafft habe, aus dieser Grundhaltung des Mangels rauszukommen. Und vielleicht geht euch das auch so. Vielleicht sieht euer Leben ähnlich aus, dass ihr das Gefühl habt, boah, die Last auf der Arbeit ist genug gerade. Die Familiensituation ist schwierig. Wir haben Krankheit, wir haben finanzielle Sachen, die uns herausfordern. Wir haben Riesenprojekte, einen Hausbau oder, wo so viele Fragen und Herausforderungen, was so viel Zeit und Energie frisst. Und dann kommt dieses eine kleine Ding noch oben drauf. Und man sitzt da und schmeißt alles in die Luft und sagt, ich kann eigentlich nur weinen und schreien, Gott, warum trifft es eigentlich immer mich? So unfair, so gemein. Und dann sitzt man da und liest den Josef und denkt so, hey krass, also wenn ich mein Leben mit dem vergleiche, wenn man so einfach diese Vogelperspektive mal einnimmt, dann merkt man, krass, also eigentlich darf ich mich nicht beklagen. Eigentlich darf ich mich nicht beklagen. Und trotzdem ist das, was in meinem Herz passiert, echt und ehrlich. Und es lässt sich nicht einfach nur wegwischen. Und das will ich dir wirklich heute Morgen zusprechen. Wir sind oft so schnell daran, dass wir in so eine Mentalität fallen, ja, ich darf mich ja nicht beklagen, weil den Kindern in Indien, die geht es ja viel schlechter als mir. Und das stimmt. Absolut. Keine Frage. Also die Probleme, die du in deinem Leben hast, sind wahrscheinlich richtig lächerlich. Und für meine Generation und für die jünger sind, trifft es wahrscheinlich noch viel, viel, viel mehr zu. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn ich so an meine Großeltern denke, die einfach ein kaputtes Land aufbauen mussten. Und die haben es auch geschafft. Und die haben eher mit einem Lächeln und mit einem Zwinkern im Nachhinein über diese Zeit berichtet. Ich habe gesagt, ja, war schon hart. Dann gab es halt die Hochzeitstorte mit Vanillepudding anstatt mit Sahne, weil es war billiger. So verrückt, weil wenn man wahrscheinlich auf ihr Leben geguckt hat, dann hätten die eine sehr, sehr große Batterie an Dingen gehabt, die sie hätten auflisten können, die hart und schwierig für sie waren. Und trotzdem haben sie das nicht. Und Josef auch nicht. Und ich will mit euch einfach in der Kürze jetzt noch diese Frage versuchen zu beantworten. Nochmal einzelne Verse aus der Zeit von Josef im Gefängnis und bei Potiphar angucken, um uns diese Frage zu stellen, wie hat Josef das gemacht? Wie kann er uns da eine Hilfestellung sein? Jetzt nicht eine Musterlösung oder eine Formel, die wir anwenden können, damit es uns besser geht. Aber vielleicht kann Gott dich anrühren durch sein Wort heute Morgen, um dir einen Impuls zu setzen, hey, schau mal da, vielleicht hilft dir das aufs Neue. Das Erste, was mir aufgefallen ist, wenn wir unseren Blick in der Geschichte mal weg von Josef richten, sondern hin zu Gott, dann merken wir was total Erstaunliches, weil Gott handelt gar nicht an Josef. Also es gibt keinen Moment in dieser Geschichte, wo es heißt, ja und Gott schenkte Josef einen Traum. Gott zeigte sich ihm, gab ihm irgendein Wort. Das würden wir erwarten, wenn wir die Geschichten von seinen Vätern, von seinem Vater und seinem Großvater und seinem Urgroßvater lesen. Gott erscheint ihnen immer wieder, zeigt ihnen, gibt ihnen die Richtung und die Weisheit und die Ausrichtung durch Prophetie, durch Erscheinung, durch Begegnung voraus. Und das passiert hier gar nicht. Also Josef hat kein einziges Mal in dieser Geschichte irgendwie eine Gottesbegegnung direkt. Sondern die Verse, die wir lesen, wo Gott agiert, sind eigentlich fast genau das Gegenteil. Zum Beispiel hier in Kapitel 39, Vers 2, heißt es, und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Der Herr segnete das Haus des Ägypters durch Josef. Aber Segen hat erstmal diese Ägypter abgekriegt. Und dann später im Gefängnis lesen wir im Endeffekt genau das Gleiche. Da heißt es dann in Vers 6, und da überließ der Kerkermeister alles, was er hatte, der Hand Josefs, und er kümmerte sich gar nicht mehr um mehr als um sein Brot, das er aß. Josef aber war von schöner Gestalt und gutem Aussehen. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, Josef in die Hand, und alles, was er dort tat, geschah durch ihn. Das ist das, was passiert. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht mehr im Geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm, denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Also Gott segnet hier die Gefangenen und den Kerkermeister, weil der hat nichts mehr zu tun. Also auch nicht den Josef. Und ich finde es so verrückt, weil wir würden eigentlich erwarten, ne, dass Josef, der in dieser treuen Linie von Gottes, dass der den Segen abkriegt, dass der das Gute abkriegt von Gott. Weil er ist ja immerhin der treue Diener von Gott. Aber Gott entschließt sich, Josef die Ungerechtigkeit erfahren zu lassen und den Segen durch Josef an die Menschen um ihn herum zu geben. Das war Gottes Plan. Und ich finde es eine total herausfordernde Perspektive, weil ich glaube, das Letzte, was wir, wenn es uns schlecht geht in unserer Situation, hören wollen, ist, dass Gott sagt, hey, und ich will durch dich diese und jene Person in deinem Umfeld segnen. Ich will dich gar nicht da rausholen. Das ist gerade total ungerecht, dass du da bist, wo du bist, und das ist alles dumm und blöd und schlecht, aber ich will, dass du Segen bist. Und das finden wir überall in der Bibel. Das finden wir immer wieder, dass Gott die Menschen herausfordert, in diesen harten Phasen Segen für andere zu sein. Ein wunderbares Beispiel, herrlich, ist Gideon an der Stelle. Und ich lese euch einfach mal diesen Dialog von Gideon mit Gott vor, als die richtig Probleme wieder hatten und praktisch Gefahr laufen, dass die Feinde Israel wieder zerstören. Da sprach Gideon aber zu ihm, zu Gott, ach Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Gott, mach doch mal was. Mir geht's gerade schlecht. Das ist gerade eine richtig, richtig, richtig dumme Situation. Und dann, der Herr aber in Vers 14 wandte sich ihm zu und sprach, dann geh hin in diese Kraft, denn du sollst Israel aus der Hand der Midianiter retten, habe ich dich nicht gesandt? Ich finde es so gut, oder? Gideon steht vor Gott, kniet vor Gott und sagt, Herr, hilf uns doch. Und Gott sagt, ja, mach, los, komm, mach selber. Ich werde dich, blöd gesagt, natürlich werde ich dich erretten und ich werde den Segen geben, aber ich will das durch dich tun. Ich will, dass du der Segen für die anderen bist. Dass du nicht verweilst in diesem Mangel, in dieser Schmach, in dieser Schwere, sondern dass du den Blick auf andere richtest. Und ich glaube, diese Perspektive, die Josef ganz tief in seinem Herzen verankert hatte, dass er, als er Sklave in einem Haus war, nicht gefragt hat, Gott, warum lässt du das zu, sondern gefragt hat, hey Gott, wo willst du heute, dass ich Segen durch mein Tun anderen schenke? Was ist meine nächste Aufgabe? Was ist mein nächstes Tun? Und es muss nicht diese große Vision sein, denn die liegt in Gottes Hand, sondern unsere Aufgabe ist das kleine Morgen. Herr, wo willst du, dass ich heute Segen für andere bin? Das ist, glaube ich, die Perspektive, die Gott uns immer wieder herausfordert einzunehmen. Jesus wollte nicht, dass wir ihn annehmen als Heiland und Erlöser und Retter, damit wir dann den Rest des Lebens uns ein schönes Haus bauen können, in einem Pool paddeln können und ihm dankbar sind, dass wir auch in Ewigkeit weiter diesen Pool haben werden, sondern er hat gesagt, hey, ihr sollt eine Stadt auf einem Berg sein, die Licht nach außen strahlt, die Segen nach außen gibt. Teil der Nachfolge ist, dass wir gesendet werden, dass wir das, was uns verändert und das, was uns Halt im Leben gibt, dass wir das nach außen tragen. Und dazu fordert Gott dich und mich jeden Tag aufs Neue raus. Und das passiert immer zuerst im Kleinen. Und ich will dir wirklich den Mut machen, dass das, was du heute lebst, dass das nicht bedeutungslos ist, dass die Situation, in der du dich befindest, dein Leben, dein Alltag, egal wie er aussieht, dass der nicht zu klein oder zu bedeutungslos ist, dass du nicht Segen für andere sein kannst. Weil es sind oft diese kleinen Momente, es sind die kleinen Begegnungen, dass wir uns für diesen einen Menschen zufälligerweise Zeit nehmen, die Großes in den Herzen dieser Menschen auslöst. Josef war am Anfang ein bedeutungsloser Sklave, einer von zigtausend in einem fremden Land. Und auch er konnte Segen sein und er konnte im Kleinen damit anfangen und du kannst es auch. Und wenn du jetzt hier sitzt und denkst, ja, aber das hört sich echt anstrengend an. Und ja, ich bin an dem Punkt, dass ich das einfach nicht kann. Dass mein Leben wirklich, wirklich so aussieht, dass es einfach nicht mehr geht. Dass ich das nicht kann. Dass ich einfach die Kraft nicht habe, Segen für andere zu sein. Dann will ich dir zum Schluss noch ein zweites Detail mitgeben, was mich echt sprachlos gemacht hat. Nach dieser ganzen Misere steht er am Ende wirklich vor dem Pharao. Der Pharao hilflos ausgeliefert, niemand kann ihm den Traum deuten. Josef deutet ihm den Traum und wie Josef so ist, hat er natürlich gleich auch den Businessplan für den Pharao dabei, wie er da jetzt rauskommt. Und nach einem kurzen Beratschlagen sagte der Pharao sprach zu seinen Knechten, könnten wir irgendeinen Mann wie diesen finden, ne? In dem der Geist Gottes ist. Und der Pharao sprach zu Josef, nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keines so verständig und so weise wie du. Könnten wir irgendeinen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist wie in diesem? Krass, oder? Die sehen sich das erste Mal oder das zweite Mal. Und was der Pharao sagt, ist, du strahlst Gottes Gegenwart aus. Von Anfang bis zum Ende. Das, was du sagst, das, was du vorschlägst, wie du hier stehst, das zeigt mir, dass Gottes Geist in dir lebt. Und das war jetzt nicht nach Jahren, wo es ihm gut ging und wo er wieder frei seinen Glauben leben konnte und ganz viel Zeit durch die Privilegien, die er dann beim Pharao hatte, sich endlich wieder Zeit für stille Zeit nehmen konnte und seine Arbeitszeiten freigestalten konnte oder. Nee, das war unmittelbar, nachdem er aus dem Gefängnis kam. Diese Erfülltheit von Geist Gottes hat ihn durchgetragen. Im Gefängnis, sagt er, kommen die beiden Angestellten vom Pharao zu ihm und sagen, hey, wir haben einen Traum. Und Josef sagt direkt, hey, Träume, die kann nur Gott deuten. Erzähl ihn mir. Und zwei Verse später sagt Josef direkt, das ist die Deutung. Ich finde es total krass. Also Josef auch im Gefängnis schon muss so eine enge Verbindung zu Gott haben, dass er jetzt nicht hingeht und sagt, ja, Gott kann diese Träume deuten, ich nehme es mal auf meine Gebetsliste auf, vielleicht gibt er mir in den nächsten 2 Monaten da mal was, sondern Josef konnte auf der einen Seite sagen, Gott alleine deutet Träume und auf der anderen Seite ihnen diesen Deutung direkt mitgeben. Wie krass muss Josef mit Gott verbunden sein? Und ich bin zutiefst davon überzeugt und ich merke, dass ich in den letzten Jahren immer mehr an diesen Punkt komme, dass ich glaube, dass diese besondere Gottesnähe, die Josef hier hatte, dass die ein ganz, ganz großer Schlüssel auch für uns und für unsere Herausforderungen im Alltag ist. Dass einfach, wenn unsere Sorgen zu groß werden, wir Gott beiseite schieben und Gott nicht nahe an unserem Herz haben. Und wenn du heute hier stehst, und sagst, hey, ja, meine Sorgen übermannen mich. dann lade ich dich ein. Nimm diese Perspektive und richte sie weg von dir. Schau auf die Menschen um dich herum. Frag dich, Gott, wo willst du, dass ich heute deinen Segen weitergebe? Wo willst du die Menschen um mich herum segnen? Und gib immer wieder Gott in diesen Momenten gleichzeitig dein ganzes Leben hin. Sag, Herr, erfüll mich mit deiner Gegenwart. Deine Gegenwart ist das Einzige, was ich brauche. Weil wenn der Schöpfer des Universums dein Leben in der Hand hat, was soll dir noch passieren? Vielleicht passiert es dir nicht heute, vielleicht passiert es dir nicht morgen, aber es ist trotzdem immer noch der Schöpfer des Universums, der dein Leben in seiner Hand hält. Und dann befreie ich mich, Segen nach außen zu geben. Ich finde es so bezeichnend, ein geistlicher Mentor, jemand, der sehr, sehr viel Weisheit hat, mit dem ich immer mal wieder in Kontakt komme, der hat mir mal eine Stelle mitgegeben auf die Frage, hey, was ist eigentlich unsere Aufgabe als Christen? Wir wollen ja immer was zu tun haben. Und mit diesem Vers will ich jetzt abschließen. Ihr könnt gerne schon nach vorne auf die Bühne kommen. Er meinte, unsere eine Aufgabe, fasst Jesus in in Johannes 12, in den Versen 24 und 25 zusammen. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es alleine. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Denn wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, der wird zum ewigen Leben bewahrt werden. Wir sind das Weizenkorn und unsere Aufgabe ist es, zu sterben. Das ist das, was wir tun müssen. Gott, unser Leben ist nicht das Wichtigste. Meine Sorgen sind nicht das Wichtigste. Ich sterbe, damit dein Segen aus meinem Leben heraus entstehen kann. Und dann wird nicht nur die Frucht in uns groß, sondern dann wird diese Frucht auch zum Segen für andere. Das ist das, was Gott sich gedacht hat. Die Frucht, die wir in der Nachfolge erwerben, die ist nicht für uns, sondern die ist für unseren Bruder, für unsere Schwester und für unseren Nächsten. Amen.